Deutschlandfunk Kultur.
Im April 1418, also vor 600 Jahren, endete das Konstanzer Konzil. Nach Jahrzehnten der Kirchenspaltung konnten sich Vertreter der römischen Kirche und weltliche Fürsten endlich wieder auf die Wahl eines Papstes einigen. Eine Sendung von Helga Haider-Späth.
Hier hebt an, wie das Konzilium gen Konstanz gelegt ist und wie es da kam, auch wie es anfing und was Sachen dazumal in dem Konzilio vollgingen und geschahen. Und wie viel Herren da kamen, sie wären geistlich oder weltlich, mit wie viel Personen und Pferden, auch mit ihren Wappen, die sie zu Konstanz an ihre Herberg anschlugen.
Mit diesen Worten eröffnet der Chronist Ulrich von Richenthal seinen Bericht über ein Großereignis, das das christliche Abendland für 4 Jahre in Atem hält, das Konstanzer Konzil. Zwischen 1414 und 1418 treffen sich am Bodensee Kardinäle, Bischöfe, Könige, Fürsten und Diplomaten zu einer großen Kirchenversammlung. Richenthal ist ein angesehener Konstanzer Bürger und Kaufmann, theologisch gebildet und des Lateinischen mächtig. Seine guten Kontakte gewähren ihm einige Einblicke in das Geschehen. Aus der Rückschau beschreibt er sie in der oberdeutsch-alemannischen Mundart des 15. Jahrhunderts, detailfreudig und mit literarischem Talent. Bis heute gilt Richenthals Chronik als wichtigste Quelle zur Geschichte des Konzils. Schon bald nach ihrer Entstehung kursiert sie in diversen Abschriften und wird im Laufe von 150 Jahren gleich 3-mal gedruckt: 1483, 1536 und 1575. Richenthal betont die große kirchenpolitische Dimension der Ereignisse. Gleichzeitig spricht aus seinem Bericht der Stolz eines Konstanzer Bürgers. Unter anderem, wenn er referiert, warum bei den Vorverhandlungen 1413 die Wahl auf Konstanz als Austragungsort fällt.
Nach solcher viel Red fraget unser Herr und römischer König seine Herren, die mit ihm gekommen waren, ob keine Stadt an dem Gebirge oder nahe dabei läg, die dem römischen Reich zugehört. Und stund zugegen der hochgeborene Herzog Ulrich von Teck und sprach, da läg ein Stadt, die wäre des Reiches und hieß Kempten. Da wieder aber der wohlgeborene Graf Eberhard von Nellenburg antwortete und sprach, wie wohl das sei, dass Kempten eine Reichsstadt sei, aber da wäre nicht genug Nahrung, dass man da bestehen möchte. Wo läg eine Stadt einen Tag weit fern, von Kempten oder etwas mehr, da wäre von allem genügend, und die hieß Konstanz. Und sie wäre des römischen Reiches, und läg an dem Bodensee, und rinne der Rhein durch die Stadt. Derselbe Bodensee wäre so, dass man mit großen Schiffen darauf fahren mag, und es wäre da ein Bistum, das gehöret in das Erzbistum zu Mainz. Dazu wäre sie eine wohlerbaute Stadt und viel Gemächer und Stallen darin.
Mit seiner günstigen Lage am Fuße der Alpen ist Konstanz sowohl von Nordeuropa als auch von Italien relativ gut erreichbar. Der fischreiche Bodensee und das überaus fruchtbare Umland garantieren die Versorgung der vielen zu erwartenden Besucher.
Dazu war es eine solche Stadt, die von Alter dem Adel hold und getreu ist gewesen und mit dem Adel nie Krieg noch Streit gehabt habe.
Seit 1378 lähmt eine Kirchenspaltung das christliche Abendland. Dringlichstes Ziel des Konzils ist es, die römische Kirche von diesem großen Schisma zu befreien. Schon seit Anfang des 14. Jahrhunderts hatten einige Päpste nicht mehr in Rom, sondern in Avignon regiert und sich damit in eine gewisse Abhängigkeit zur französischen Krone begeben. Als 1378 in Rom der Italiener Bartolomeo Prignano als Urban der VI. Neuer Papst wird, eskaliert ein lange schwelender Konflikt. Vor allem die französischen Kardinäle der Kurie erkennen Urban nicht an und wählen einen Gegenpapst, Clemens den VII. Zwei Päpste erheben jetzt gleichzeitig Anspruch auf den Heiligen Stuhl. Einer in Rom und einer in Avignon. Dadurch gerät das europäische Machtgefüge aus dem Lot. Frankreich, Schottland und Spanien halten sich an Clemens in Avignon. Der deutsche Kaiser, England und Ungarn stehen zu Urban in Rom. Wenigstens in einem sind sich alle einig. Das Schisma muss beendet werden, möglichst ohne kriegerische Konflikte. Der burgundische Dichterkomponist Jean Tapissier formuliert das als inniges Gebet in einer Motette.
O du, unsere Hoffnung, wir sind in arger Not. Ganz Rom weint, lass uns unsere Tränen zählen. Beende das Schisma, wir bitten dich. Wir erbieten dir unsere Herzen und unseren Lobgesang.
Thank you.
Dass einer der beiden Päpste freiwillig abdankt, ist kaum zu erwarten. Deshalb werden die Rufe nach einem Konzil, einer großen Kirchenversammlung, lauter. Einen ersten Anlauf unternimmt man 1409 in Pisa. Dort werden beide Päpste offiziell abgesetzt und ein neuer wird gewählt. Man schafft also einen Präzedenzfall. Nie zuvor hat eine geistliche Versammlung einen Papst seines Amtes enthoben. Die Akzeptanz ist entsprechend gering, was letztlich dazu führt, dass nun drei Päpste Anspruch auf den Heiligen Stuhl anmelden. Benedikt der 13., Gregor der 12. und ab 1410 Johannes der 23. 1413 nimmt der römisch-deutsche König Sigismund als Vogt und Beschützer der römischen Kirche die Sache in die Hand. Er beruft für den 1. November 1414 das Konzil in Konstanz ein und setzt Papst Johannes unter Druck, dort zu erscheinen. Tatsächlich zieht Johannes am 28. Oktober 1414 mit einer prächtigen Prozession in Konstanz ein. Chronist Ulrich von Richenthal berichtet:
Man führt ihn unter einem goldenen Baldachin mit vier Stangen. Und führt man das Sakrament vor ihm auf einem weißen Pferd, das hätt eine Glocken an dem Hals. Und führt man nach ihm einen großen Hut wie eine Hütte, die war gelb und rot. Der Knopf war ein goldener Engel mit einem goldenen Kreuz. Die Kardinäle ritten alle in ihren roten Mänteln und roten Hüten. Er war also gen Konstanz mit großen Ehren eingeführt.
Sein erster Weg führt Johannes ins Konstanzer Münster, wo unter anderem das Te Deum gesungen wird.
Te Deum laudamus, te Dominum confitimus, te aeternum.
Prachtvolle Prozessionen und Umzüge gehören in den Jahren des Konzils in Konstanz zum Alltag. Sei es, um ein Kirchenfest zu begehen, sei es um die Ankunft von Fürsten, Bischöfen und Gesandten aus aller Herren Länder anzukündigen. König Sigismund trifft erst einige Monate nach Papst Johannes in Konstanz ein.
An dem heiligen Tag zu Weihnachten in der Nacht, da kam der allerdurchleuchtigste Fürst und Herr, Herr Sigismund, römischer König, und die durchleuchtigste Fürstin und Frau, Frau Barbara, sein ehelicher Gemahl, zu Schiff. Sie kamen in die Ratsstuben und wärmten sich da und gingen darnach, verdeckt mit goldenen Tüchern, die ihnen die Konstanzer schenkten, des Ersten in das Münster und blieben da die Matutin, die erste Christmesse und das Hochfronamt.
Im Gefolge König Sigismunds kommt auch ein Ritter, Abenteurer, Dichter und Komponist nach Konstanz, der später Weltruhm erlangt: Oswald von Wolkenstein. Zumindest zeitweise wird Oswald so Augenzeuge des Konzils und er dokumentiert seine recht zwiespältigen Eindrücke in einem Versgedicht. Sigismunds Einzug hat er dabei offensichtlich als eindrucksvolles Spektakel in Erinnerung.
Trompeten, Pfeifen, Saitenspiel, die Mohren schlugen Trommeln. Dazu viel Volk, hübsch aufgereiht. Im Festzug Burgen als Modell und Engel herrlich kostümiert. Die ließen manches Lied erklingen. Ein jeder sang für sich allein, doch stimmte alles überein.
Schon vor dem Konzil zählt Konstanz stattliche 6.000 bis 8.000 Einwohner. Nun strömen noch einmal Tausende in die Stadt, darunter Händler, Geschäftemacher, Gaukler und Hunderte von Prostituierten. Richenthal spricht von 50.000 Menschen, was vermutlich aber ziemlich hochgegriffen ist. Wucher, Völlerei, Diebstahl und andere unsittliche Gebaren sind an der Tagesordnung. Auch davon weiß Wolkenstein ein Lied zu singen.
Doch was von zarter Damenhand mein Bart in Konstanz leiden musste und wie man mir den Siegelstein aus meinem Beutel wegstibitzt, das steht auf einem anderen Blatt. So manchen bösen Trick gab's dort, wobei man sich devot verhielt. Drum habe ich gar manche Nacht auf einer Pritsche wachen müssen. Auf der Bespannung lag ich schlecht, die war von einer alten Kuh. Die hörte auf den Namen Mumme, so sagte letztlich eine Stumme.
Auch hunderte Musiker kommen mit der Zeit in die Stadt. Darunter die Sänger der päpstlichen Kapelle und Mitglieder einer eigenen Konzilskapelle. Richenthal erwähnt in seiner Chronik neben Fiedlern und allerlei Spielleut unter anderem Prosunner und Pfeifer, also Spieler von Blech- und Holzblasinstrumenten. Besonders beeindruckt ist er offensichtlich von einer Messe der englischen Delegation zu Ehren des heiligen Thomas am 29. Dezember 1416.
Und morgens, da begingen sie das Fest gar schön und loblich mit großem Geläut, mit großen brennenden Kerzen und mit engelschem süßen Gesang, mit den Prosonen, darüber Tenor, Diskant und Medium zur Vesperzeit.
Die Musiker kommen aus allen Ecken Europas und bringen ihre individuellen und regionalen Eigenheiten mit. Diesen einzigartigen musikalischen Austausch erlebt vermutlich auch der junge Franco-Flame Guillaume Dufay, der später einer der bedeutendsten Komponisten des 15. Jahrhunderts wird. Anders als der musikalische Diskurs gestalten sich die kirchenpolitischen Verhandlungen schwierig. Papst Johannes gerät schnell unter Druck. Im Februar 1415 erklärt er sich bereit, zurückzutreten, unter der Bedingung, dass auch die beiden anderen Päpste abdanken. Wenig später flieht Johannes aus der Stadt, wird aber bald von den königlichen Truppen gefangen gesetzt. Um die Verhandlungen zu retten, wendet sich König Sigismund an Papst Gregor in Rom. Der beruft das Konzil formal neu ein und dankt im gleichen Atemzug ab. Jetzt steht nur noch Papst Benedikt einer Lösung im Weg. Dazu tun sich einige bisweilen spektakuläre Nebenschauplätze auf. Heiligsprechungen werden diskutiert und Ketzerprozesse inszeniert. Für besonderes Aufsehen sorgt der böhmische Gelehrte und Theologe Jan Hus. Er ist der führende Kopf einer religiösen Reformbewegung und setzt sich schon 100 Jahre vor Martin Luther dafür ein, dass in den Kirchen in der jeweiligen Landessprache gesungen und gepredigt wird. Außerdem prangert er den großen Reichtum des Klerus an. Obwohl Hus in Prag viele Anhänger hat, wird er exkommuniziert. Dennoch drängt der böhmische König Wenzel ihn, auf dem Konzil in Konstanz seine Ideen und seine Haltung zum Schisma vorzustellen. König Sigismund verspricht sogar freies Geleit. Aber viele Vertreter der römischen Kirche sehen in Hus einen Ketzer. Gegen den Willen des Königs wird er gefangen genommen und zum Tode verurteilt. Richenthal berichtet von seiner Hinrichtung.
An dem Samstag nach St. Ulrichstag, da ward besandt Meister Hans Huss von Böhmen, der Ketzer, und überwunden seiner Ketzerei in dem Münster von aller Welt. Und er ward da degradiert und ward empfohlen den weltlichen Rechten. Die Konstanzer führten ihn aus, wohl mit 800 Bewaffneten. Und hätte der Huss auf dem Haupte einen papiernen Hut, da waren angemalet zwei Teufel. Und führt man ihn auf das enge Nieder außer Feld. Da ward er verbrennet, gänzlich und gar.
Die Verhandlungspartner, die sich zu den einzelnen Sitzungen, den sogenannten Sessionen, zusammenfinden, sind wechselnd. Sie kommen unter anderem aus Deutschland, Italien, Frankreich und England. Erst spät finden auch die Spanier an den Verhandlungstisch, die lange Papst Benedikt die Treue halten. Erst am 26. Juli 1417 kann Benedikt mit ihrer Zustimmung offiziell abgesetzt werden. Damit ist der Weg für die Wahl eines neuen Papstes endlich frei. Bis Mitte Oktober verständigt man sich auf die Modalitäten. Am 8. November ziehen sich die 53 Wahlberechtigten in ein stattliches Kaufhaus am Bodenseeufer zurück, das als Ort des Konklaves dient. Es wird bis heute Konzil genannt. Der erste Wahlgang läuft alles andere als reibungslos.
An St. Martins Abend zur Nacht wurden sie fast zerstritten. Morgens früh, da wurden die Deutschen zu Rat. Wenn das Konzilium in ihrem Land war, dass es dann nicht irren wollte. Und sie ließen von ihren Stimmen ab und kamen mit den Italienern überein. Und da das die Engländer merkten, da schlugen auch sie sich zu ihnen und gingen da zu den Franzosen und den Spaniern.
Am 11. November findet ein zweiter Wahlgang statt. Noch vor der Auszählung ziehen weißgekleidete Sängerknaben vor das Kaufhaus und das Konklave stimmt von innen in ihren Gesang ein.
Als die Singer hinausen anfingen, die Antiphon Veni Sancte Spiritus, gleich dazumal waren sie alle 53 in der Kapelle in dem Kaufhaus und knieten nieder und fingen auch an zu singen. Veni Sancte Spiritus. Und wurden gleich eins. Und vor der 11. Stunde, da schrie man, wir haben einen Papst.
Mit der Wahl des Italieners Oddo di Colonna zum neuen Papst Martin V. endet nach 40 Jahren die Spaltung der römischen Kirche. Das Konzil tagt noch weitere 5 Monate, unter anderem um zu klären, wie mit den 3 abgesetzten Päpsten zu verfahren sei. Am 22. April 1418 wird das Konstanzer Konzil offiziell beendet. Mitte Mai reist zunächst Papst Martin ab. Einige Tage später verlässt König Sigismund die Stadt. Mit ihnen verabschieden sich viele der Sänger und Instrumentalisten, dank derer Konstanz 4 Jahre lang nicht nur der politische, sondern auch der musikalische Nabel der Welt war.
Vor 600 Jahren endete das Konstanzer Konzil. In einer Sendung von Helga Haider-Späth schauten wir auf dieses Gipfeltreffen am Bodensee, das nicht nur ein politisches, sondern unter anderem auch ein musikalisches Großereignis war. Es sprachen Marina Behnke und Markus Hoffmann. Redaktion Bettina Schmidt.